Das Konzentrationslager von Ravensbrück war das größte Frauenlager im ehemaligen Reichsgebiet und ging als die Hölle der Frauen in die Geschichte ein. Es wurde zwischen 1938 und 1939 von männlichen Häftlingen des KZ Sachsenhausen gebaut und im Mai 1939 wurden die ersten Frauen ins Lager gebracht. In seiner knapp sechsjährigen Existenz waren insgesamt über 130.000 Gefangene aus über 20 Ländern inhaftiert. Im Lager gab es einen abgetrennten Bereich, in dem die insgesamt 20.000 Männer untergebracht waren.
Zunächst war das Lager für 3.000 Gefangene vorgesehen. Die Anzahl der Frauen wuchs aber stetig an. In den ersten Monaten waren vor allem Frauen aus Österreich und Deutschland inhaftiert. Doch im Laufe des Krieges kamen immer mehr Frauen aus den von den Deutschen besetzten Gebieten, vor allem aus Polen. Zwischen 1939 und seiner Befreiung am 1. Mai 1945 mussten die Frauen die Lagergrenzen erweitern und neue Baracken bauen. Zusätzlich diente das KZ als Ausbildungsstätte für SS-Aufseherinnen. Von dort wurden sie nach ihrer kurzen Ausbildungszeit in andere Lager versetzt, zum Beispiel in die Vernichtungslager von Auschwitz.
Die günstige Lage des KZs vereinfachte der SS die Organisation des Lagers. Vor allem zwei Vorteile zeichnete das Lager aus. Zum einen die Nähe zu Fürstenberg und somit zur Bahnlinie Berlin-Neustrelitz und zum anderen die abgeschiedene Lage und die großen Waldgebiete. Neben dem Stammlager gab es noch Außenlager, die vor allem ab 1943 in unmittelbarer Nähe der Rüstungsbetriebe gebaut wurden. Wie Mario Gruschinske in Ravensbrück uns erklärte, war ein zentrales Ziel der SS die wirtschaftliche Ausbeutung. Die Frauen wurden gezwungen, im Industriehof für die SS zu arbeiten.
Die beiden Bereiche gehörten zu einer SS-eigenen Firma, die sich Textlab nannte, Firma für Textil- und Lederverarbeitung, in der ca. 5000 Frauen täglich Uniformen produzieren mussten für die SS-Soldaten an der Front, für die Wehrmachtssoldaten, zerschossene, kaputte Uniformen reparieren mussten und der andere Teil bestand darin, die eigene Häftlingskleidung dort zu produzieren, was weitestgehend ab 1942, 1943 mit dem Winter bei Stalingrad, wo die Deutschen im Prinzip die Kriegswende erlebten, mussten die dann den Krieg wahrscheinlich nicht für sich gewinnen können. Dort ging die Produktion der Häftlingskleidung zurück und die Produktion der Uniform wurde erhöht.
Doch auch Siemens nutzte die Situation und baute Werkhallen am Rande des KZs.
Eine Firma, die das für das Krieg produzierende Rüstungsindustrie hier sehr unterstützte, war also die Firma Siemens, die sich hier etablierte. Unmittelbar neben dem Konzentrationslager 20 Hallen, heute immer noch die Grundrisse 20 Hallen, errichtete. Und daneben ein eigenes Grundlager 1944 für die Häftlingsfrauen, die für Siemens arbeiten mussten. Circa 800 bis 1000 Frauen arbeiteten täglich für Siemens. Es gibt sogar Zahlen von bis zu 3000 Frauen, die täglich für Siemens arbeiteten. Siemens steht aber nicht nur allein hier. Es war stellvertretend für fast 90 bis 100 weitere Unternehmen, die dieses Prinzip der Zwangsarbeit nutzen. Daimler-Benz gehörte dazu, bei Leipzig, die diesen Flugzeugmotor von Ravensbrück unter anderem produzieren. Es gehört Firmen wie Krupp zu und andere große Unternehmen, aber auch kleine Unternehmen, die hier sich ihre Produktion auf Rüstung umstellten und Häftlinge beschäftigten, sodass fast alle Häftlingsfrauen morgens zur Arbeit selektiert worden sind und in die verschiedenen Arbeitskommandos außerhalb des Lagers versetzt worden sind. Der Rest arbeitete für die SS-Firma Textlet selber im Industriehof und im Werkstättenbereich.
Laut Gruschinske behandelte die SS die nicht zu den Arbeitseinsätzen selektierten Frauen als Freiwild.
Alle anderen Frauen, die im Lager geblieben sind, galten als krank und galten als verfügbar. Das waren die Frauen, die nicht für die Arbeit eingesetzt worden sind. Und verfügbar zu sein, war wahrscheinlich mit das Schlimmste, was einer Frau geschehen konnte. Verfügbar bot zwei Möglichkeiten dieser Frau. Sie konnte einerseits am gleichen Tag noch zur Vernichtung preisgegeben werden, was oft diesen Frauen auch widerfuhr. Und andererseits konnten diese Frauen für spontan anfallende Arbeit einsetzen, missbraucht werden. Das heißt, es gab teilweise am Tag sehr schwere Arbeitseinsätze, die sich die SS manchmal auswerfen, sprich Arbeit ohne Sinn.
Im Jahr 1944 stieg die Zahl der Gefangenen von unter 20.000 auf über 40.000. Das Lager war völlig überfüllt und es herrschten schreckliche Bedingungen. Die täglichen Verpflegungen wurden im Laufe der Jahre immer knapper. So bekamen die Gefangenen Ende 1944 am Morgen nur einen schwarzen ungesüßten Ersatzkaffee, am Mittag eine dünne Suppe und abends ca. 200 Gramm Brot. Die ehemalige polnische Gefangene Wanda Kaczynska beschreibt die Veränderung der Bedingungen im Lager.
Zwischen der Anfangsperiode des Bestehens des Lagers, als die hygienischen Bedingungen in gewisser Weise noch zu ertragen waren, und dem Zeitraum vor der Evakuierung, als man von Hygiene überhaupt nicht mehr sprechen konnte, besteht ein himmelweiter Unterschied. Die ersten Bewohnerinnen litten an einer zur Perfektion getriebenen Disziplin sowie an einer übermäßig schweren, für die Frauen ungeeigneten Arbeit. Die Häftlinge in der Periode der Überfüllung des Lagers litten vor allen Dingen an Schmutz, Verlausung, Unordnung und Durcheinander, Hunger und Krankheiten, die sich aus diesen Umständen ergaben.
Zur gleichen Zeit, Ende 1944, wurde die erste Gaskammer im Konzentrationslager von Ravensbrück fertiggestellt. Das Arbeitslager Ravensbrück wurde damit offiziell zum Vernichtungslager. In den 3 Jahren zuvor benutzte die SS zur Ermordung von hauptsächlich jüdischen Gefangenen die Gaskammer der Pflegeanstalt von Bernburg. Diese lag nur wenige Kilometer vom KZ entfernt. Die nach Westen dringende Ostfront zwang die SS, die Vernichtungslager in Polen aufzugeben. Deshalb wurden tausende weitere Frauen nach Ravensbrück gebracht.
Im KZ Ravensbrück wurden die Häftlinge sofort zum Bad geführt, vor dem sie allerdings stundenlang warten mussten und erst bei Nacht hineingelassen wurden. Die Transporte wurden auch oft erst am nächsten Morgen abgefertigt. Die ehemalige Gefangene Shura Teletska über ihre Aufnahme ins Lager.
Ich habe es ja bereits erzählt. Es gab Geschrei, Lärm. Es war alles voller Dampf. Alle schrien, weinten. Ja, wir fürchteten uns. Wir dachten, dass uns alle vergiften könnten, weil man uns allen die Haare geschoren hatte. Es gab Berge von Haaren. Man hat uns alle geschoren. Man hat uns nackt in das Bad gejagt. Wir wussten nicht, ob das ein Bad war oder ein Krematorium oder eine Gaskammer. Es gab so viel Dampf. Und alle schrien und weinten. Dann wurde es natürlich klar, wir wuschen uns so gut wir konnten und wurden schon mit der Kleidung erwartet.
Barbara und Clara Dollwetzel mussten bei ihrer Aufnahme im April 1944 eine Nacht im Bad verbringen, bevor sie abgefertigt wurden. Am nächsten Morgen erfolgte dann für Barbara und Clara Dollwetzel die Abfertigung im Bad.
Was soll denn nun aus uns werden? Hier kommen wir doch nie wieder raus.
Gemeinsam schaffen wir das schon. Wir helfen uns. So schlimm wird es bestimmt nicht und der Krieg ist bald zu Ende.
Er hat lange genug gedauert, aber wir können uns auch irren. Vielleicht dauert er noch viele Jahre und ich kann es hier nicht aushalten. Ach, wären wir doch vorsichtiger gewesen.
Wir haben das Richtige getan, Mutter. Denn wir haben anderen Menschen geholfen. Wir können nichts dafür, dass Eifungspanik uns verraten hat. Am wichtigsten ist, dass wir von nun an immer zusammenbleiben. Wir dürfen auf keinen Fall getrennt werden. Vielleicht ist es in ein paar Tagen gar nicht mehr so schlimm.
Überall sind Menschen, dieses Durcheinander überall, das Geschrei. Genau das Gegenteil von Kolafu.
Ich weiß auch nicht, wo mir der Kopf steht.
Sieh mal, das sind ja politische Gefangene, die die Abfertigung machen. Das sind doch die mit dem roten Winkel, oder?
Stimmt. Ich gehe mal rüber und frage, ob sie Mary Müller und Edith Freund kennen. Die waren doch auch schon in Kolafu und müssten doch auch hier sein. Warte hier. Ich komme gleich wieder zurück. Du Mutter, die meinten, dass sie mal nach den beiden fragen würden.
Seit Kolafu haben wir Mary und Edith nicht mehr gesehen. Vielleicht haben wir Glück und treffen sie hier.
Bestimmt sind sie hier. Es war doch schon damals klar, dass wir uns hier wieder treffen.
Beeilt euch! Faules Pack, das dauert ja ewig hier.
Immer dieses Geschrei. Was hast du denn da in der Hand, Mutter?
Die Kartoffel hat mir eine von den politischen Gefangenen gegeben.
Vielleicht sind wir hier doch nicht verloren. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, dann schaffen wir das bestimmt.
Hoffentlich.
Barbara de Wetzel erinnert sich an ihre Ankunft im Konzentrationslager.
Das Konzentrationslager war mir aus den Erzählungen der anderen Freunde, die Mut hatten und wussten, dass wir darüber nicht sprechen, war das mir nicht also unbekannt, dass ich nicht völlig unbekannt dahin komme. Aber so wie es dann, wenn es dann auf einen einstürmt, dann ist das natürlich, das ist, als wenn man einen Schlag mit der Keule bekommt. Dann, ne? Wenn man reinkommt und wird angebrüllt und muss dann dort, also standen wir alle vorm Bad, das war dann dort gleich, wenn wir zum Tor reinkamen und mussten dort warten, dann hat man uns stundenlang stehen lassen. Das, also da gingen schon so 50, 80 Personen gingen da schon rein, konnten da schon untergebracht werden. Gut, dann wurde es eng. Es war zwar nur eine lange Reihe gewesen, mit so, also für die Füße zum Waschen so mit Hähnen, und da waren dann also oben auch die Brausen gewesen. Ja. Und das ging dann so, dass man da runtergejagt wurde unter diese Brausen. Das Wasser war inzwischen auch schon kalt, mit den Füßen rein, voll. Wenn jeder hat versucht, sich nochmal die Haare oder so zu waschen, das lief dann alles an uns runter. Und dann bekamen wir ein Handtuch, das dann so groß gewesen ist, mit dem sollten wir uns dann abtrocknen. Dann bekamen wir ein Bündel zugeschmissen, mit den streiften Kleidern, Bündel, Hemd und Hose. Und das waren dann so alte, so wie man sie früher hatte, diese aus Leinen und auch diese leinenen Hosen. Die sahen auch nicht gerade appetitlich aus dann, aber wir hatten nichts anderes.
Vor 1940 wurde der sogenannte Industriehof gebaut. In diesem separaten Bereich des Lagers befanden sich die SS-eigenen Betriebe. Hier wurde in 12-Stunden-Schichten gearbeitet. Bei der Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung arbeiteten 1944 zwischen 5.000 und 6.000 Frauen, die Uniformen nähten und ausbesserten.
Barbara Dewitz arbeitete zuerst in der Post- und Paketstelle des KZ Ravensbrück. Danach wurde sie Stubenälteste in einer der Wohnbaracken im Industriehof. Sie war für die Organisierung und den ordentlichen Zustand der Stube verantwortlich.
Hier sieht es ja aus wie im Saufstall. Bring das mal in Ordnung.
Immer das Gleiche. Jeder Tag sieht gleich aus. Er beginnt mit dem morgendlichen Ertönen der Sirene. Jede stürmt so schnell sie kann in den Wasch- und Toilettenraum. Als Stubenälteste muss ich auch noch versuchen, die viel zu kleinen Rationen gerecht aufzuteilen. Das kleine Stück Brot, tja. Und dann diese Wasserbrühe, die hier Kaffee genannt wird. Ich habe entschieden, dass die Jüngeren und Stärkeren das Essen holen müssen. Aber neulich widersetzte sich mir eine junge Polin. Die wollte nicht gehen. Da sagte ich ihr, sie müsse, wenn sie etwas zu essen haben wolle. Und dafür, dass sie das jetzt gesagt habe, könne sie gleich zweimal gehen. Ich kann doch die alten, schwachen Frauen nicht noch die schweren Arbeiten machen lassen. Die Frauen arbeiten in 12-Stunden-Schichten und machen Akkordarbeit. Ständig erhöht die SS das Arbeitspensum. Einige von der Stube nähen Uniformen oder bessern die alten aus. Die andere Hälfte der Frauen kommt ins Kommando Beuteware. Sie müssen die von der SS geraubten Sachen sortieren. Was dort alles dabei ist. Handtücher, Betten, Betttücher, Ikonen, Gobelins und Bilder. Was für Drecksschweine. Wir bekommen hier viel weniger Essen als im Stammlager. Heute Mittag gab es rote Rüben und ungeschälte gekochte Kartoffeln zu einem Brei vermengt. Ich versuche wirklich, allen die gleiche Portion zu geben. Wenn noch etwas im Topf übrig bleibt, bekommen es die Jugendlichen und Kinder, die es hier auch gibt. Die brauchen mehr zu essen. Die Frauen rennen danach wieder in die Fabrikhallen. Während der Arbeit bewacht die SS die Arbeiterin. Vor allem die eine Aufseherin zieht um die Frauen ihre Kreise wie ein Geier um seine Beute. Jedes Mal, wenn die vorbeikommt, werden die Frauen ganz nervös und machen alles falsch. Machen sie einen Fehler, gibt es Hiebe. Abends gibt es für jede nur ein kleines Stück Brot. Viele beschweren sich. Eine Gruppe älterer Russinnen glaubte, ich würde den Deutschen mehr geben. Das ist auch ein sehr großes Problem hier im Lager. Alle, die verschiedene Winkel tragen, sind gegeneinander und denken, die anderen sind privilegiert. Ich versuche, Ungerechtigkeiten der SS auf meinem Block auszugleichen. Spätabends gehen wir ins Bett, um sehr früh am Morgen wieder aufzustehen.
Hey, ich sagte nicht einschlafen. Arbeite mal, du Dreckstück. Musik
Die Häftlinge stammten aus sämtlichen europäischen Ländern, unter anderem aus Polen, Frankreich, Österreich und natürlich aus Deutschland. Die SS kennzeichnete sie im Lager durch verschiedenfarbige Winkel. So mussten zum Beispiel politische Häftlinge einen roten Winkel an der Kleidung und die sogenannten Asozialen einen schwarzen tragen. Die als kriminell eingestuften kennzeichnete die SS mit einem grünen Winkel, die Bibelforscherinnen mit einem lila Winkel.
Die deutschen politischen Gefangenen befanden sich in der Hierarchie der Häftlingsgruppen, wie sie durch die SS festgelegt worden war, ganz oben. Jüdinnen und Sinti und Roma dagegen standen ganz unten. Diese Hierarchie legte auch die Überlebenschancen und den Grad der Schikanen von den Seiten der SS gegenüber jeder einzelnen Gefangenen fest. Vor allem deutsche und österreichische Gefangene hatten Zugang zu Funktionen wie Küche oder Bürotätigkeiten. Die SS versuchte mit der aufgezwungenen Hierarchie die Häftlinge untereinander zu spalten und Konflikte zu schüren. Das gelang aber nur teilweise.
Neben der Lagerverwaltung der SS gab es noch die Selbstverwaltung der Häftlinge. Die Häftlinge lebten in verschiedenen Blöcken, den Baracken, in denen es jeweils eine Blockälteste und zwei Stubenälteste gab. Die Stubenälteste war dafür verantwortlich, das Essen unter den Frauen aufzuteilen. Viele von ihnen versuchten, ihre Stube so gut es ging zu organisieren und das Essen gerecht aufzuteilen. Doch so manche Stubenälteste nutzte ihre privilegierte Stellung aus und teilte sich und ihren Nächsten größere Essensrationen zu. Wenn die Frauen in einem Block gute Beziehungen hatten, konnte dies sehr hilfreich sein. So konnten sie versuchen, ihre Verwandten und Freundinnen aus dem Lager in den gleichen Block zu holen oder sie vor anderen Gefahren schützen.
Im Laufe der Jahre bildeten sich im KZ Ravensbrück 4 große Solidargemeinschaften. Zum einen die Polinnen, die sich vor allem gegen die deutschen Besatzer vereinigten. Ihre hohe Anzahl unter den Gefangenen vereinfachte ihre Organisation. Ende 1944 kam fast ein Drittel aller Gefangenen aus Polen. Eine weitere Solidargemeinschaft setzte sich aus den Anhängern der Zeugen Jehovas zusammen. Ihre strenge Religiosität vereinte sie und unterstützte die gegenseitige Hilfe.
Besondere Aufmerksamkeit erregte die Gruppe der Kriegsgefangenen der Roten Armee, die eine große Geschlossenheit demonstrierte. Sie schlossen sich dem sogenannten politischen Block an, den Kommunistinnen. Diese Gruppe organisierte kleine Sabotageaktionen gegen die Vorhaben der SS. Die vierte Solidargruppe waren kleine Zellen, die sich aus Österreicherinnen zusammensetzten und die versuchten, durch Hilfsaktionen das Leben zu vereinfachen und Menschenleben zu retten. Frauen, die zu keiner Solidargemeinschaft gehörten, litten unter erschwerten Bedingungen im Lager. Barbara Dollwetzel über ihre Erfahrungen mit der Organisation des Alltags und der Hierarchien.
Es kam darauf an, in welchem Block wir gewesen sind. Ich war auf einem Block gewesen, der sich organisiert hatte. Das war keine Hierarchie, sondern das war eine Organisation gewesen. Das war, als ich kam, war das die Österreicherin, die Blockälteste, Rosel Jochmann. Und zwei Deutsche waren die Stubenältesten gewesen. Und dann haben sie ihre Helfer gehabt. Das waren also unterschiedlich, waren also dann also auch mal eine Österreicherin und eine Tschechin oder so dabei noch. Das habe ich niemals als eine Hierarchie, sondern es war für mich eine Selbstverständlichkeit. Dadurch herrschte bei uns, dass wir uns nicht angebrüllt haben, nicht gegenseitig geschlagen haben, sondern es wurde sachlich miteinander umgegangen. Und es wurde auch so gehandhabt, zuerst mussten die Häftlinge, die bei Siemens arbeiteten, morgens schon nach Siemens runterlaufen, mittags zum Essen ins Lager kommen, dann wieder nach 20 Minuten wieder raus zur Arbeit. Es waren ja 12-Stunden-Tag immer, die Tag- und Nachtschicht. Und bei uns war das denn so organisiert gewesen, das war für uns selbstverständlich. Das brauchte uns keiner sagen, dass wir uns eventuell vorgedrängelt haben mit dem Essen, dass erst die Frauen, die von Siemens gekommen sind, sofort ihr Essen bekommen haben, damit sie also wenigstens das zu sich nehmen konnten. Dann waren wir die Häftlinge, die wir innerhalb des Lagers in Kommandos gearbeitet haben. Und bei uns waren ja auch die Strickerinnen gewesen, die im Block gearbeitet haben. Und ganz zum Schluss, wenn wir raus waren, dann haben unsere Strickerinnen dann das Essen zu sich genommen. Aber das habe ich nicht als Hierarchie empfunden.
Barbara Dolwetze war also mit ihrer Mutter am KZ Ravensbrück. Ravensbrück war ein Arbeitslager und kein Vernichtungslager. Die SS selektierte trotzdem öfter Frauen, die sie für nicht mehr arbeitsfähig hielten. Und die wurden dann umgebracht, entweder erschossen oder vergast.
Hallo Sabine, was machst du gerade? Wir haben doch Pause oder musst du noch Hausaufgaben machen?
Hallo ihr beiden, ich versuche gerade meine Szene für das Hörspielprojekt zu schreiben und komme nicht voran. Ich habe immer noch keine gute Idee.
Das muss ich auch noch machen. Da wollte ich euch auch noch was fragen. Sagt mal, wie war das eigentlich mit der Mutter von Barbara Dolwetze? Sie war doch schon auf dem Weg zur Vergasung, aber sie hat trotzdem noch ganz lange gelebt.
Hast du das etwa schon vergessen? Sie wurde doch von einer Freundin gerettet, die Kommunistin war, und die beiden haben zusammengehalten und sich gegenseitig geholfen.
Ach ja, stimmt.
Wir haben doch das Interview von Frau Reimann.
Wieso Reimann? Sie heißt doch Dolwetze.
Dolwetze war doch ihr Geburtsname.
Die waren auch eingesetzt gewesen in der Baracke der Aufseherin. Dort, wo der Appell zusammengestellt worden ist und die also auch Einfluss drauf nehmen konnten, wie die Kommandos aussahen, sodass man zu denen gehen konnte und konnte also versuchen zu sagen, hilf mir, meine Mutter mit zu mir, dass sie auf meinen Block, dass ich mit meiner Mutter zusammen bin, dass du das mit organisierst. Und das haben sie dann also auch gemacht. Wir konnten das mitunter nicht gleich für nächsten Tag machen, aber sie sagten, ich war mitunter denn zu impulsiv gewesen und hatte erwartet, dass sie das gleich machten. Und haben mir dann gesagt, du, so nicht. Und dadurch ist es dann also auch gewesen, dass ich mit meiner Mutter auf Block 3 zusammen war. Mein Kommando war eigentlich auf Block 2 gewesen. Und später denn, als ich selber denn noch versetzt worden bin, als ich denn drüben in Industriehof als Stubenälteste gewesen bin, dass ich mir dann meine Mutter nachgeholt hatte, wo die denn auch in Gefahr wurde, dass sie auf Transport zur Vernichtung geschickt wurde. Ne? Wo sie dann meine Mutter rausgeholt haben und dann zu mir gebracht haben. Und dann bin ich dann zu unserer Lagerältesten gegangen vom Industriehof. Mit der hatte ich dann verhandelt und habe gesagt, als sie mich anguckte, ich sage, hast du auch solche strenge Maßstäbe an deine holländische Freundin angewandt? Oder hast du die nicht auch geholt? Und das Gleiche ist mit mir. Ich bin meine Mutter und meine Patentante. Und dann als sie nachher, denn meine Patentante nicht, sondern die Freundin von meiner Mutter, die Emmy Wilde. Dann habe ich also das organisiert, dass die mit zu uns auf den Block gekommen sind. Dass wir dann wieder zusammen waren. Und das habe ich also ohne weiteres denn dort auf Block 29, wo denn die Emmy Wilde dann wieder auf Transport gehen sollte mit einer, das war eine sowjetische Blockälteste, die ich absolut nicht kannte. Zu der habe ich aber gesagt, du musst mir helfen, hier darauf zu achten, dass sie jetzt nicht nach Bergen-Belsen oder in ein anderes Lager kommt, sondern in den nächsten Tagen versuche ich sie zu mir rüberzuholen, meine Tante dann. Das waren dann immer meine Tanten. Und das ist mir dann auch gelungen. Sodass dann die Emmy dann bei uns gewesen ist. Und so sind wir dann gemeinsam nachher auf den Todesmarsch gegangen. Ne? Denn sie wäre sonst zugrunde gegangen, wenn wir uns nicht darum gekümmert hätten.
Ganz genau. Aber man weiß nicht, ob sie dann wirklich in die Vergasung gekommen wäre. Auf jeden Fall ist sie von einer der Grausamkeiten der SS-Soldaten gerettet worden.
Wenn man mal überlegt, hatten Barbara und ihre Mutter eigentlich sehr viel Glück, oder?
Ja, das hatten sie. Immerhin ermordeten die Nazis im KZ Ravensbrück viele tausend Frauen. Zum Schluss wurden sogar Gaskammern gebaut. Und Ravensbrück wurde zu einem Vernichtungslager.